herzlich willkommen zu unserem heutigen Interview. Ich freue mich, zum zweiten Mal unseren heutigen Interviewgast begrüßen zu dürfen, Tanja Kunert. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch sehr auf unser Gespräch heute, weil ich im Vorfeld schon unseren Austausch ziemlich spannend fand und ich bin sehr gespannt, wo wir heute landen.
Ja, ich auch. Ja, das freut mich. Sie hatten ja auch im letzten Interview schon dieses Buch angekündigt und heute möchte ich gerne auch das Buch als Grundlage nehmen, um über ein bestimmtes Thema zu sprechen. Und für diejenigen, die unser erstes Interview noch nicht kennen, ich würde Sie ganz gerne noch einmal kurz anmoderieren, damit auch alle wissen, wer Sie sind, was Sie machen. Mhm. Ja, dann starte ich einfach mal und Sie ergänzen gerne, wenn noch etwas fehlen sollte. Tanja Kunert ist Lehrende für systemische Beratung und Therapie, Supervision und Coaching an verschiedenen DGSF-zertifizierten Weiterbildungsinstituten. Nach mehrjähriger Tätigkeit in der sozialen Arbeit in unterschiedlichen Arbeitsfeldern hat sie nun seit mehreren Jahren noch eine eigene Praxis in Köln. Sie beschäftigt sich unter anderem mit der Auswirkung von Armut auf einzelne Paare und Familien. Daneben ist ein weiteres Schwerpunktthema die Bedeutung von Traumadynamiken für Teams und Organisationen, die Menschen in krisenhaften Lebenssituationen begleiten. Vor kurzem erschien unter ihrer Herausgeberschaft gemeinsam mit Dr. Matthias Berg ein weiteres Buch, welches den Titel trägt »Systemische Therapie jenseits des Heilauftrags«. Und dann finde ich auch noch wichtig, systemtherapeutische Perspektiven in der sozialen Arbeit und verwandten Kontexten. Und das soll auch unser heutiges Thema sein. Und meine erste Frage ist auch direkt, was wäre Ihre Intention, dieses Buch zu schreiben?
Ja, Dr. Matthias Berg und ich, wir arbeiten hier in Köln zusammen an einem Institut. Und es begab sich so vor einigen Jahren, dass wir am Rande einer Herkunftsarbeitswoche abends beim Glas zusammensaßen. Genau, und ich so erzählt habe, dass mich eben genau die Frage umtreibt, was ist systemische Therapie jenseits des Heilauftrags, wobei das damals noch nicht so in diese Worte gefasst war, weil ich immer wieder in den Ausbildungen oder besonders in den Aufbaukursen systemische Therapie erlebt habe, dass besonders dann zum Ende der Ausbildung die Teilnehmenden gefragt haben, ja, was sind wir denn jetzt eigentlich? Was dürfen wir denn? Und wir sind ja eigentlich keine richtigen Therapeuten, Therapeutinnen. Und dann habe ich gedacht, ach ja, interessante Frage. Mhm. Insbesondere jetzt in dem Zuge, dass systemische Therapie seit 2018 ja anerkannt ist als viertes Richtlinienverfahren und jetzt seit diesem Jahr es auch ja die ersten Ausbildungen gibt, beziehungsweise die ersten Ausbildungen gibt es ja sogar schon länger, aber die ersten Abrechnungsmöglichkeiten sozusagen, mhm, seit dem 1. Juli 2020 und es jetzt sozusagen in Zukunft noch mehr als bisher auch systemische Psychotherapeutinnen gibt und systemische Therapeuten, Therapeutinnen ohne Kassenzulassung und ohne Psychotherapieausbildung. Und mich hat dann einfach, diese Frage ist mehrmals an mich herangetragen worden, ja, was sind wir denn jetzt, was dürfen wir denn, wir sind keine richtigen Therapeuten, dass ich gedacht habe, das scheint irgendwie ein Thema zu sein für viele. Mhm. Und das könnte doch spannend sein, darüber sich mal in einem Buch Gedanken zu machen. Und dann war mir aber klar, das ist jetzt kein Buch, was ich irgendwie selber schreiben oder alleine schreiben kann. Und darüber habe ich eben damals mit Matthias Berg gesprochen. Und der hat direkt gesagt, ach, super Idee, lass uns das zusammen machen. So ist es entstanden.
Mhm. Total toll. Ja, Sie sprechen ein wichtiges Thema an, das merken wir auch immer wieder im Arbeitsalltag, auch in den Weiterbildungen. Und ich finde, da ist auch ein differenziertes Verständnis sehr wichtig. Vielleicht könnten Sie uns einmal auch erklären, wo sind denn Unterschiede und Gemeinsamkeiten, mhm, in den Begrifflichkeiten Beratung, systemische, mhm, Therapie und Psychotherapie.
Ja, interessanterweise ist es so, also es gibt in dem Buch ja besonders einen Artikel, der das so inhaltlich beleuchtet, diese Frage, wo sind die Unterschiede, und von Dr. Matthias Ochs und dann ja ein Artikel, wo es um die rechtliche Frage geht, von Dr. Joachim Wenzel. Und Matthias Ochs schreibt sehr ausführlich dazu und hat viele Quellen auch dazu zu Rate gezogen. Und ich muss sagen, am Ende steht, dass es keine eindeutige Definition gibt. Also wer das Buch liest oder kaufen möchte und lesen möchte und hofft am Ende zu wissen, was wirklich die Unterschiede sind zwischen Beratung systemischer Therapie und systemischer Psychotherapie, den muss ich jetzt schon enttäuschen. Es gibt keine klare Antwort, sondern es wird weiterhin der Prozess bleiben, Unterschiede zu finden, wenn es sie denn überhaupt gibt, beziehungsweise ich glaube, es ist die Arbeit jedes Einzelnen, das für sich herauszufinden. Das hört sich jetzt natürlich ein bisschen kryptisch an und das ist auch eigentlich nicht das, was man möchte, besonders es gibt Beratungsausbildung, es gibt Therapie, es gibt Psychotherapieausbildung und daran kann man vielleicht eher einen Unterschied erkennen, aber es gibt keinen verbrieften rechtlichen, außer den einen einzigen Unterschied, den es gibt. Psychotherapie darf nur ausüben, wer eine Heilerlaubnis hat. Das heißt, wer eine Psychotherapieausbildung an einem staatlich anerkannten Institut gemacht hat. Das ist das Einzige, was im Gesetz steht. Deswegen heißt unser Buch eben auch Jenseits des Heilauftrags, weil darin steckt im Prinzip schon unsere Hypothese, dass die systemischen Therapeuten, Therapeutinnen ohne Psychotherapieausbildung in nicht heilkundlichen Bereichen tätig sind. Also eben nicht in der Heilung, weil wir dürfen nicht heilen. Wir dürfen nicht mit Kranken arbeiten, was dann wiederum gleichzeitig schon ein Paradoxon ist, weil wir in der systemischen Arbeit ja sowieso nie davon ausgehen, dass wir mit Kranken arbeiten. Deswegen könnte es fast sein, dass andere Richtlinienverfahren das vielleicht sogar anders beantworten, wo die Unterschiede liegen zwischen Beratung, Therapie und Psychotherapie. Aus systemischer Sicht sind die Übergänge fließend tatsächlich. Und man könnte vielleicht sagen, wir können uns angucken, wo arbeiten Kollegen, Kolleginnen mit dieser Ausbildung? In welchen Arbeitsfeldern, nach welchen rechtlichen Grundlagen, vielleicht noch mit welchen Zusatzausbildungen und welchen Bedarf haben die Menschen, mit denen wir arbeiten.
Ja.
Also in unserem Buch gibt es ja einige Beiträge von Praktikerinnen, die aus ihrer Sicht, also unser Wunsch war, schreibt doch mal aus eurer Sicht, aus eurem Arbeitsfeld und aus eurer Arbeit heraus, was ist bei euch systemtherapeutisches Handeln? Und da gibt es so Überschneidungen, zum Beispiel, naja, wir arbeiten mit Zielgruppen, wie zum Beispiel Wohnungslosen, Menschen, die Sucht erkrankt sind oder eben stark konsumieren, nenne ich es mal. Menschen, die mit starken Krisen konfrontiert sind, wo es um das Thema Suizid geht, Abtreibung, frühe Tode, Angehörige, die im Sterben liegen, wo es um viele existenzielle Themen geht und wo es anscheinend so eine Schnittmenge gibt, dass die Kollegen, Kolleginnen, die sich vorher nicht abgesprochen haben, sagen, wir brauchen hier einfach noch mehr Wissen, zum einen über unsere eigenen Themen, als auch über verschiedene existenzielle Themen, wie die auf Menschen wirken, wie Menschen damit umgehen, sodass ich hier eine therapeutische Ausbildung brauche, weil das mehr ist und länger dauert und ich noch intensiver einsteigen kann in Prozesse, als wenn ich nur in Anführungszeichen eine Beratungsausbildung gemacht habe. So dass man vielleicht sagen könnte, Beratung ist mehr im Hier und Jetzt, im Aktuellen, im Alltag vielleicht verortet. Und Therapie, Querstrich Psychotherapie, da geht es vielleicht um tiefere Reflexionsprozesse, um eine intensivere und vielleicht auch längere Auseinandersetzung mit existenziellen, mit lebensbiografischen Themen.
Eine sehr schöne Beantwortung meiner Frage.
Das ist schon sehr ausführlich, ich weiß, ja, aber.
Toll, super, danke. Danke dafür. Ich finde das sehr wichtig. Ich würde gerne ein Zitat vorlesen, weil die Frage auch daran anknüpft. Und zwar ist an einer Stelle im Buch auch geschrieben, die Anerkennung der systemischen Therapie war ein langer Weg durch ein stattliches Gebirge vom ersten Anlauf mit einer Expertise 1998 über die berufsrechtliche Anerkennung im November 2018 galt es viele steile Anstiege, Bergpässe und überraschende Abgründe zu überwinden. Nun liegt sie vor und die systemische Therapie ist auf dem Weg, als Richtlinienverfahren in die psychotherapeutische Versorgung Eingang zu erhalten. Das ist ein großer Erfolg, in den viele Menschen unglaublich viel Arbeit und Herzblut investiert haben. Und wir dürfen uns freuen, denn damit wird auch die psychotherapeutische Versorgung deutlich verbessert, wenn Klienten nicht nur als Einzelne behandelt, sondern in ihrem Lebensumfeld gesehen werden. So, und meine Frage dazu, daran sieht man ja auch deutlich, dass die Anerkennung der systemischen Therapie und der Betrachtungsweise irgendwie noch nicht in allen sozialarbeiterischen Tätigkeitsfeldern gleich vorangeschritten ist. Könnten Sie uns einmal greifbar machen oder erklären, wo Gemeinsamkeiten und Unterschiede in der sozialen Arbeit und in der systemischen Therapie liegen?
Ja, dazu hat ja Professor Jan Wirth geschrieben, der ist auch, hat eine Professur auch für soziale Arbeit. Und also es lohnt sich tatsächlich, wenn man in der sozialen Arbeit arbeitet und sich mit systemischen Themen beschäftigt und entweder eine systemische Ausbildung anstrebt oder hat, sich damit auseinanderzusetzen. Und ich fand es sehr spannend, es mir nochmal zu Gemüte zu führen. Weil ich bin ja selber Sozialarbeiterin und habe lange als Sozialarbeiterin gearbeitet und fand es auch nochmal spannend, mir darüber Gedanken zu machen, wo liegen Unterschiede, Gemeinsamkeiten, Unterschiede und Gemeinsamkeiten. So. Und was mir nochmal deutlich geworden ist, ist, soziale Arbeit ist eine Handlungswissenschaft. Also da geht es auch viel um konkretes Tun. Und systemische Therapie, ich sag mal, wartet ja auf einen Auftrag. Ja, wir sagen ja, nie ohne Auftrag arbeiten. Also um auch zu betonen, dass die Klientinnen diejenigen sind, die entscheiden, worum es gehen soll. Ja. Soziale Arbeit hat an einigen Stellen aber einen anderen Auftrag. Also da geht es entweder zum Beispiel um ganz konkrete Alltagsunterstützung, Anträge schreiben, irgendwie Geld irgendwo herbekommen, Möbel zu organisieren, Familien im Alltag zu begleiten, darin zu lernen, wie putzig zum Beispiel. Ja? Oder Menschen, die psychisch belastet sind, alleine leben, dass sie irgendwie in die Aktivität kommen, dass sie wieder Lust und Mut bekommen, am sozialen Leben teilzuhaben zum Beispiel. Also das sind sehr konkrete Arbeiten, wo man zum Teil Menschen an die Hand nimmt. Ja? Ja. Und das manchmal auch gibt es einen rechtlichen Rahmen, der uns beauftragt, Dinge zu tun, auch vielleicht gegen den Willen von Klienten und Klientinnen oder zumindest nicht mit ihrem expliziten Auftrag, dass wir das tun. Und manchmal geht es ja auch darum, Kindeswohlgefährdung zu vermeiden oder auch Menschen in Haft zu begleiten, wo es einfach gar nicht unbedingt darum geht, so einen eindeutigen Auftrag erarbeiten zu können, vielleicht auch, wie wir uns das eigentlich wünschen in der systemischen Arbeit. Und Sozialarbeiterinnen brauchen unglaublich viel Fachwissen über die unterschiedlichsten Dinge, also Recht, Psychologie, Politik, Soziologie, methodisches Wissen, also und so weiter und so fort. Also es ist ja wirklich ist ja ein Fächerstudium. Das heißt, es braucht ein viel weiteres Wissen auch. Es hat auch eine politische Komponente, bis hin zu, dass man sich ja Gedanken macht über eine kommunale Versorgung und so weiter und so fort. Also das heißt, die soziale Arbeit hat ein Riesensystem eigentlich im Blick. Und die systemische Arbeit auch. Aber wir gucken vielleicht erstmal direkt auf das System, mit dem wir gerade im Moment im Kontakt sind und was dieses System braucht und ob wir eben einen Auftrag bekommen. Und ich glaube schon, es gibt Überschneidungen in der Haltung, dass wir zum Beispiel auch in der sozialen Arbeit ja nach Ressourcen schauen und auch ja dabei unterstützen möchten, dass Menschen ihre Ressourcen weiterentwickeln und neue finden. Und auch darin, dass Menschen die Welt unterschiedlich sehen, also die konstruktivistischen Ideen der systemischen Arbeit, die finden ja auf jeden Fall auch ihren Widerhall in der sozialen Arbeit. Für mich ist der große Unterschied tatsächlich, dass, weil ich habe es ja jetzt schon häufiger betont, das Thema des Auftrages, wer beauftragt mich und was möchte der Mensch, der jetzt gerade vor mir sitzt. Ja. Und natürlich gibt es Momente in der sozialen Arbeit, wo ich das auch tue. Und dann bin ich aber vielleicht in dem Moment eher tatsächlich in beraterisch-therapeutischen Prozessen und nicht, wie Kurt Ludewig das definiert hat, in einer Anleitung und Begleitung. Und ich glaube, also die soziale Arbeit hat einfach ein viel größeres Repertoire von Unterstützungsmöglichkeiten, wo Beratung, therapeutische Arbeit ein Teil von ist.
Okay. Ich verstehe. Und in Anbetracht der Entwicklung, die Sie geschildert haben, auch dass der große Fortschritt, dass die systemische Therapie jetzt auch als Richtlinienverfahren zählt und Klientinnen und Klienten einfach auch mehr Behandlungsoptionen zur Verfügung stellen, interessiert mich auch noch die Frage, was braucht es denn, um diese künstliche Trennung zwischen Individuum und Umwelt noch weiter voranzutreiben? Also wo liegen denn auch Herausforderungen? Wie können diese erfolgreich gemeistert werden?
Ja, das ist eine gute Frage. Also weil das ist ja eine Frage der Perspektive, die auch Fachkräfte einnehmen. Ne? Also es gibt ja nun mal einfach nach wie vor Kollegen, Kolleginnen aus anderen Schulen, die haben eben eher den individualpsychologischen Ansatz oder die individualpsychologische Perspektive auf Menschen und gehen stark darauf ein, dass sich innerpsychisch etwas verändern muss oder kann. Und aus systemischer Sicht ist das auch ein Ansatz. Und auch in Beratung und Therapie gucken wir natürlich ja auch auf innerpsychische Prozesse, sehen die aber einfach immer im Zusammenhang damit, in welchem Kontext leben Menschen oder in welchem Kontext sind Menschen aufgewachsen. Das heißt, was ich meine ist, es braucht wahrscheinlich erstmal überhaupt ein Bewusstsein dafür, dass es wichtig ist. Ja. Und vielleicht auch einen Bedarf zu erkennen. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass für manche Menschen es auch total hilfreich ist, auf sich zu schauen und auf die innerpsychischen Prozesse zu schauen. Also das eine schließt das andere nicht aus, will ich damit sagen. Gesellschaftlich finde ich es einen wichtigen Aspekt, noch mehr zu betrachten, wie die Reaktion, das Handeln, das Denken von Einzelnen im Zusammenhang steht mit äußeren Faktoren. Ich habe vor einer Woche an einer virtuellen Tagung teilgenommen in Merseburg, Hochschule für soziale Arbeit. Da ging es unter anderem sehr stark um Rechtsradikalismus, um die Querdenker-Initiativen zum Beispiel. Und wo wir uns viel darüber ausgetauscht haben, wie können wir in Kontakt kommen mit Menschen, die radikale Ansichten haben oder vermeintlich jetzt gegen den Staat sind und aufbegehren, gegen die Corona-Verordnungen zum Beispiel. Und wo ich so denke, also es geht gar nicht anders, als dass wir die Menschen immer in der aktuellen Situation betrachten. Auch in der aktuellen politischen Situation oder eben wenn wir jetzt Corona sehen, das ist ja eine Krise, in der Menschen sich befinden und die eben Ängste bei vielen Menschen erzeugt. Und wir gehen eben unterschiedlich mit Ängsten um. Ja. Und dann ist es bei den einen vielleicht hilfreich, die innere Perspektive einzunehmen. Wie gehe ich innerlich mit meinen Ängsten um? Und ich glaube aber, dass es viele Menschen gibt, bei denen diese Perspektive tatsächlich zu kurz greift, weil die Faktoren, die Angst auslösen, kommen ja von außen. Das heißt, eher zu betrachten, was brauchen Menschen, um nicht so viel Angst zu haben und dann nicht an Menschen zu glauben, die ihnen einfache Antworten geben. Ne, zum Beispiel sagen, es gibt den Coronavirus nicht. Das ist eine Lüge. Ja. Was brauchen Menschen, dass sie sich mit ihren Ängsten einerseits beschäftigen können und gleichzeitig aber auch den Zusammenhang sehen können? Also worauf reagiere ich denn mit meiner Angst? Ne? Und welche Bedeutung hat mein Lebensumfeld sozusagen oder die Menschen um mich drumherum? Ja. Was trägt deren Verhalten und Denken dazu bei, dass meine Angst größer oder kleiner wird, zum Beispiel auch? Ne? Also mit welchen Menschen umgebe ich mich? Und also bin jetzt vielleicht ein bisschen abgekommen von Ihrer Frage, aber ich glaube, es geht tatsächlich darum, dass es ein Bewusstsein dafür gibt, dass wir die Menschen nie ohne ihren Kontext betrachten können, wenn wir nachhaltige Lösungen finden möchten. Und was Rainer Schwing ja betont, nicht nur in dem Vorwort, sondern auch an anderen Stellen seiner Publikation, dass wir aus systemischer Sicht Profis für Netzwerkarbeit sind und dass wir im Kontakt mit anderen, auch mit anderen Professionen, mit anderen Schulen sozusagen dafür auch werben können, dass wir im Netzwerk denken und handeln müssen, dass wir uns zusammentun müssen, die unterschiedlichen Professionen, Angebote, Fachkräfte, um Menschen gut begleiten zu können und dass es notwendig ist. Und je mehr wir Netzwerke auflösen, desto mehr vereinzeln sich ja auch Menschen und Angebote. Und das führt ja vielleicht dazu, dass mehrere Fachkräfte am gleichen arbeiten, aber es nicht zusammenfließt, zum Beispiel.
Total schön. Mir ist dabei auch aufgefallen, also das wäre jetzt mal, Sie haben mit diesem Kontextbegriff auch, glaube ich, eine Frage beantwortet, die ich als nächstes auch gefragt hätte. Es gibt ja auch ein Kapitel, wo geschrieben wird oder welches heißt, Unterschiede befruchten die systemische Welt. Ich glaube, das ist schon ziemlich auch eine Antwort auf diese Frage. Vielleicht können Sie diesen Satz noch weiter erläutern. Was können wir uns noch darunter vorstellen?
Genau, also es gibt ja in unserem Buch auch einen Diskurs, haben wir das genannt, zwischen zwei Protagonisten, also Reinhard Hanswille und Tom Lebold. Reinhard Hanswille hat ein Institut, leitet ein Institut in Essen, ein sehr renommiertes, großes Institut. Und dieses Institut bietet auch jetzt die systemische Psychotherapie-Ausbildung an. Mhm. Und wir haben ihn gebeten, dass er mal auf die Unterschiede der Curricula einen Blick wirft. Also was ich am Anfang schon gesagt habe, ne? Was gibt es für Unterschiede zwischen Beratung, Therapie, Psychotherapie, Curricula in den systemischen Ausbildungsinstituten. Und Tom Lebold hatten wir gebeten, so einen Ausblick auf die Zukunft der systemischen Therapie zu werfen. Und die beiden bilden in der systemischen Community unterschiedliche Stimmen ab, pro, kontra Approbation, pro, kontra Einzug ins Gesundheitswesen. Und dadurch ist es so zu einem Diskurs gekommen im Buch. Und das hat dazu geführt, dass Reinhard Hanswille zwei Beiträge geschrieben hat und nochmal betont hat, welche Chancen er sieht darin, dass die systemische Perspektive und Haltung jetzt ins Gesundheitswesen hineinkommt sozusagen und dass es möglicherweise, dass dadurch Unterschiede entstehen, noch mehr Unterschiede auch in Therapieausrichtungen oder ja, die verschiedenen Schulen sozusagen, dass dadurch, also er hat die Hoffnung, dass dadurch, dass die systemische Idee Einzug nimmt, auch wir Systemikerinnen die anderen Schulen mit beeinflussen können, im Hinblick auf unsere Haltung und unsere Sicht auf die Welt. Und auch auf die Sicht von Störungsbildern, ja, als Lösungsversuch und nicht als Krankheit. Mhm. Und dass dadurch durch die Unterschiede gleichzeitig eben Neues entstehen kann. Und dass die Unterschiede und auch die Auseinandersetzung der unterschiedlichen Perspektiven sich sozusagen gegenseitig befruchten können und Synergieeffekte entstehen.
Verstehe. Jetzt nochmal daran angeknüpft, konkreter ins Detail, durch die Anerkennung der systemischen Arbeit. Welcher Mehrwert bietet sich denn konkret für Klientinnen und Klienten und für Fachkräfte?
Ja, das finde ich ist eine Frage, die man noch gar nicht beantworten kann, weil es bleibt vielleicht auch abzuwarten. Ich bin ja auch eher ein bisschen kritisch, was die Euphorie angeht, darüber, dass die systemische Therapie jetzt eben auch als Psychotherapie möglich ist. Es ist natürlich ein großer Schritt, dass Menschen nicht mehr nur als Selbstzahlerinnen oder über die Jugendhilfe in den Genuss, nenne ich es jetzt mal, von systemischen Angeboten kommen. Und auch in den Kliniken natürlich dadurch auch Kollegen, Kolleginnen noch mehr arbeiten können, die auch eine systemische Ausbildung haben und systemische Inhalte dadurch in alle Psychotherapieausbildung Einzug nehmen, weil in allen Ausbildungen, egal ob jetzt tiefenpsychologisch, psychoanalytisch, verhaltenstherapeutisch oder eben systemisch, lernen die Kollegen, Kolleginnen ja auch über die anderen Schulen was kennen. Das ist natürlich ein großer Vorteil. Und in der Vergangenheit habe ich das schon häufig so erlebt, dass es so Mauern gab oder auch viel Abwertung es zwischen den verschiedenen Schulen gab. Mhm. Und ich erhoffe mir auf jeden Fall dadurch einen offeneren Dialog, natürlich schon auch mehr Anerkennung für die systemischen Ideen und mehr Wissen darüber, was systemische Therapie, Beratung bedeutet und bedeuten kann. Also mehr Bewusstsein auch bei anderen Fachkollegen, Kolleginnen. Den Vorteil für Klienten, Klientin habe ich vielleicht schon genannt, ja, also dass sie dadurch ja auch eben kassenfinanzierte Angebote annehmen können. Dass die Schwierigkeit darin, die noch besteht, ist, dass natürlich, bis es so ist, dass auf dem Psychotherapiemarkt, nenne ich es jetzt mal, so viele Kassensitze mit systemischen Therapeuten, Therapeutinnen besetzt sind, wie auch mit anderen Schulen, das wird natürlich eine Weile dauern. Also jetzt gehen die ersten Ausbildungen los, die 3 bis 5 Jahre dauern. Ja. Dann, das heißt ja jetzt nicht, dass durch die Anerkennung mehr Kassensitze entstehen, sondern es bleibt ja die gleiche wie vorher. Das heißt, bis sich der Markt durchmischt hat, wird es eine Weile dauern. Ja, so vielleicht.
Eine abschließende Frage hätte ich noch zu dem, was Sie zu Beginn gesagt haben. Da haben Sie auch kurz die Unsicherheit von den Fachkräften angesprochen. Mhm. Und ich habe auch mal ein paar Fragen zusammengestellt, die mir auch so mich erreicht haben, uns erreicht haben. Zum Beispiel auch von Leuten, die Weiterbildung absolviert haben. Mhm. Was ist systemtherapeutisch in meiner Arbeit? Wo hört Beratung auf? Wo fängt Therapie an? Und wo findet zwar keine Heilbehandlung statt und dann ist das nicht aber irgendwie doch schon Therapie, was ich da mache? Also zusammengefasst so für mich die Frage, die sich stellt, vor welchen Herausforderungen diese Fachkräfte denn konkret stehen? Weil diese Bereichsgrenzen ja jetzt irgendwie auch ineinander einfließen und diese Frage aufwerfen, wer bin ich denn überhaupt?
Also ich glaube, eigentlich hat es die Frage schon vorher gegeben, also vor der Psychotherapie-Anerkennung. Wir haben sie uns nur vielleicht nicht so gestellt, weil es den Bedarf in dem Sinne nicht so gab. Dadurch, dass es jetzt quasi die Approbationsausbildung gibt und dadurch ja einen rechtlichen Schutz auch für die Kollegen, Kolleginnen, die Approbationsausbildung machen und einen rechtlich definierten Rahmen, wird es irgendwie bedeutsamer anscheinend, darüber nachzudenken, weil eben die Unterscheidung sowohl für Fachkräfte, aber auch für Klienten, Klientinnen schwieriger wird. Also ich frage mich schon, wie lange darf ich an meiner Tür stehen haben, systemische Therapeutin? Weil ich keine Psychotherapeutin bin. Und ist denn eigentlich für Klienten, Klientinnen oder mögliche Kunden der Unterschied klar?
Ja.
Und ich glaube schon, dass es Aufgabe der Szene und der Verbände ist, sich darüber Gedanken zu machen und vielleicht mögliche Unterschiede zu definieren. Und es ist natürlich so, wie Matthias Ochs schreibt, es gibt fließende Übergänge. Das ist, also ich habe mich jetzt über Jahre mit der Frage beschäftigt, was sind Unterschiede? Ich bin auch Lehrende und bin immer wieder mit diesen Themen konfrontiert. Ich habe für mich meine persönliche Antwort gefunden, aber es braucht Orientierung für Klienten, Klientinnen und für Fachkräfte auch in den Ausbildungen, meiner Meinung nach. Ja. Das heißt, ich glaube, das ist eine Frage der Zukunft, die eigentlich eine Weiterentwicklung der systemischen Szene auch bedeuten könnte, sich darüber mehr zu verständigen, zu unterhalten, auszutauschen, Diskussionen zu treten. Und bis dahin bleibt es, glaube ich, ein bisschen Aufgabe jedes Einzelnen und der Weiterbildungsanbieter Räume zu eröffnen, wo darüber sich ausgetauscht werden kann. Wo man gemeinsam versucht, vielleicht auch Antworten zu finden. Und dann, glaube ich, ist es eine Frage des Profils, des individuellen Profils, für sich darüber Klarheit zu schaffen, wo ist für mich Beratung und wo ist Therapie, Psychotherapie und wie kann ich das in Worte auch fassen tatsächlich, also wie kann ich Worte dafür finden, wenn ich danach gefragt werde?
Ja.
Wie kann ich mit Kollegen darüber in Diskurs kommen? Und da finde ich tatsächlich auch die Weiterbildung einen guten Ort, dafür Räume zu schaffen. Mir ist es immer wichtig, in den Weiterbildungen, besonders in den Therapieaufbaukursen, Diskussionsräume dafür zu schaffen. Und dazu gehört eine inhaltliche Auseinandersetzung, finde ich. Also nochmal einzusteigen in Definition von Beratung, Therapie. Wirklich auch mal zu gucken, was ist geschrieben? Wo kann ich was mit anfangen? Was hilft mir weiter? Und wie kann ich dann, auch wenn ich nach außen gehe, wenn ich in Gremien sitze, mit anderen Fachkräften vertreten, was ich tue? Und mal angenommen, es wird jemand an der Tür klopfen und sagen, machen Sie Therapie? Was bedeutet für Sie Therapie? Was würde ich darauf antworten? So. Und im Buch ist es so, dass es eben Überschneidungen gibt, was ich ganz am Anfang gesagt habe, wenn ich intensive biografische Prozesse begleite, wenn ich Menschen in Krisen begleite, rund um Tod, Sterben, Geburt, Suizidgedanken, wenn Menschen mit starken psychischen Belastungen kommen, die im ICD-10-Katalog wiederzufinden sind, dann ist die Überschneidung größer, als wenn ich mit Menschen alltäglichere Themen oder in stabileren Zeiten mit ihnen arbeite. Und natürlich habe ich in Beratung auch immer existenzielle Themen, aber vielleicht in einer anderen Dichte. Und dann muss ich mich fragen, vielleicht kann ich das mit einer Beratungsausbildung begleiten oder komme ich fachlich an meine Grenzen? Und da im Buch schreiben viele Kollegen, Kolleginnen, ich brauchte sozusagen diese Therapieausbildung oder den Aufbaukurs, um überhaupt mit bestimmten Klienten arbeiten zu können. Und dann treffen wir auch auf Menschen, es gibt so die Diskussion über die Therapeutisierung der sozialen Arbeit. Und da gibt es auch einige, auch systemische Kollegen, Kolleginnen mit Professuren, also zum Beispiel Johannes Herwig Lemp, der gegen die Therapeutisierung der sozialen Arbeit ist. Und dem kann ich auch viel abgewinnen. Und gleichzeitig glaube ich, die Komplexität der Schwierigkeiten, die Menschen haben und die psychischen Belastungen, die steigen an. Und dass wir häufig therapeutisches Know-how benötigen, zum einen für unseren Selbstschutz auch, um Prozesse besser verstehen zu können und um andere Angebote machen zu können, die vielleicht nur allein mit einer Beratungsausbildung oder allein mit dem Sozialarbeitsstudium manchmal für uns selber auch nicht mehr gut handelbar sind. Und dann treffen wir auch auf Klienten, Klientinnen in der sozialen Arbeit, zum Beispiel in der Wohnungslosenhilfe, die würden niemals einmal die Woche zu einer Therapeutin gehen, wenn sie überhaupt einen Platz finden würden. Ja? Das heißt, die bleiben dann in der sozialen Arbeit und müssen da versorgt werden. Und da glaube ich schon, dass es in einigen Arbeitsbereichen Kollegen braucht, die zumindest therapeutisches Wissen brauchen, nicht unbedingt Therapie machen, aber die therapeutisches Wissen benötigen.
Sehr spannend. Ich bin sehr gespannt, wohin sich das alles entwickelt, was schon alles passiert ist. Ich glaube auch gerade der Zeitpunkt, wo wir darüber sprechen und dieses Interview wird auch den ein oder anderen wunden Punkt treffen, die ein oder andere gedankliche Diskussion anregen. Ja. Wir freuen uns immer. Also jeder, der da schaut, darf uns gerne Kommentare unten hinterlassen.
Ja, sehr gerne.
Wir beantworten diese oder ich leite auch Anfragen an Sie weiter.
Also, ja, sehr gerne.
Vielen, vielen lieben Dank für Ihre Zeit. Ich fand es hochinteressant und bin sehr gespannt, welche Entwicklung das Ganze noch so annimmt.
Ja, vielen Dank für Ihr Interesse. Spannende Fragen. Und ja, ich würde mich auch freuen. Ich habe bei dem letzten Interview auch nachher gesehen, dass es einige Kommentare gab. Das fand ich total spannend. Ich habe die auch gelesen und würde mich total freuen, wenn es Fragen gibt. Und Sie können auch gerne was an mich weiterleiten. Also, weil ein Ziel für uns war auch, durch dieses Buch genau diesen Diskurs anzustoßen. Ja. Es war uns klar, wir werden jetzt nicht die Antworten finden, aber ins Gespräch zu kommen und in die Auseinandersetzung. Und deswegen würde ich mich total freuen, Rückmeldungen zu bekommen.
Schön. Ja, vielen Dank.
Sehr gerne.